Markus überrascht heute mit einer Wissenslücke, die so gewaltig wie der Marktanteil von Alphabet im Suchmaschinenmarkt ist.
Aber mir soll mal einer sagen, was Google ist.
Hanna gesteht Probleme, die sie hat, wenn sie gängige Rauschmittel nutzt, um in die Gänge zu kommen.
Es ist gar nicht so einfach, wenn man die klassische Jägermeisterflasche als Ausgangslage hat.
Und Thorsten offenbart, dass er seine eigenen Marketingvorlesungen im großen Stil geschwänzt haben muss.
Der Punkt scheint mir der zu sein, ob nicht der Moment erreicht ist, wo das Marketing für Elektrofahrzeuge langsam immer gewöhnlicher werden muss.
Ich komme heute mit einem Unternehmen wieder auf uns zu, das wir schon häufiger diskutiert haben aus verschiedenen Perspektiven. Und zwar die Firma Tesla hat sich in den letzten Wochen hervorgetan durch Preissenkungen, durch Verkündungen von schlechten Nachrichten, massige Layoffs bis in die Nähe von Berlin. Und im Zuge dessen wurde auch eine Nachricht bekannt, die ich vor allen Dingen aus Marketingrichtung sehr spannend finde, eben das 40-köpfige sogenannte Growth Team bei Tesla in den Vereinigten Staaten, das erst Anfang des Jahres 2024 ins Leben gerufen wurde, ist wieder aufgelöst worden. Es gibt jetzt wieder kein Marketing-Team in dem Sinne bei Tesla, so wie vorher auch schon. Das mag dem lieben Elon Musk sehr gut gefallen, weil er ja nicht gerade der große Verfechter der Werbung war. Aber im letzten Jahr kamen einige Meldungen von den Aktionären und aus den Stakeholder-Kreisen, die gesagt haben, Kameraden, liebe Teslas, es ist ja schön, dass ihr tolle Autos baut, aber ein bisschen Werbung würde euch vielleicht gar nicht so schlecht tun. Es wird Zeit, dass ihr im Markt aktiver seid. Ist es jetzt gut oder schlecht, dass sie die wieder gefeuert haben? Ja, wie seht ihr das?
So wie du es eben auch gesagt hast, ist es wichtig, das in den Gesamtkontext einzuordnen, dass eben massiv gestrichen wird, eben weil Tesla mit verschiedensten Problemen zu kämpfen hat. Aber jetzt mit Fokus auf das Marketing-Team zu beginnen, ist erstmal drauf zu schauen und zu sagen, was ist denn die Definition vom Marketing? Und da wird immer wieder, und das wurde eben auch letztes Jahr gesagt, Marketing gleichgesetzt mit Werbung und dann diese Ankündigung, wir fangen jetzt an mit Marketing. Und eigentlich war ja vorher schon wahnsinnig viel Marketing dabei, vom PR, Kommunikation, das ganze Word of Mouth, das Loyalitätsprogramm und dann eben auch zu den Showrooms und den Autos, die teilweise, wenn wir jetzt auf den Cybertruck schauen, weniger ein Volumenziel haben als viel, viel mehr eine Kommunikationsaufgabe. Also ich glaube, Marketing war schon immer viel da. Jetzt eben ganz im Spezifischen dieses Team, was da ist, um Werbung zu machen, dass das gestrichen wurde. Ich habe mich jetzt gefragt, mit dem Blick auf Mai 2023, was seitdem passiert ist, das war ja in Summe relativ halbherzig. Also die Spots, die man gesehen hat, waren wenig überzeugend, gingen stark in diese Produktkommunikation, teilweise war es preisbasierte Kommunikation, dann extrem viel einfach klassisches Performance-Marketing bei Google. Das ist das eine. Und das andere ist dann auch vom Media-Budget, konnte das bei Weitem nicht mithalten mit den Investitionen anderer Automobilhersteller. Also da stehen ja Zahlen im Raum wie 6,4 Millionen US-Dollar in 2023 im kompletten Jahr. Und das ist natürlich nicht vergleichbar. Und da ist natürlich schon die Frage, war das jetzt einfach halbherzig, um Investoren zu befriedigen, um vielleicht auch die eigene Plattform zu stärken, also X, damals Twitter, oder können sie einfach Werbung und Kommunikation nicht, was ich aber viel weniger glaube. Ich glaube, es war einfach nie wahnsinnig viel Energie dahinter.
Tesla ist ohne Frage eine der wertvollsten und schillerndsten Marken der Welt. Das sind sie ja geworden, ohne dass sie auf das klassische Instrumentarium großartig zurückgegriffen haben. Da draußen leben Tausende von Menschen, Hardcore-Fans, die in privaten Gesprächen, aber auch natürlich in allen möglichen Internetforen oder auf Social Media im Grunde den Markenkommunikationsjob für Tesla erledigen, Word of Mouth. Und auf der anderen Seite haben sie Elon Musk, der als persönliches Testimonial für seine Firmen und insbesondere eben auch für Tesla immer wieder aktiv ist. Ich glaube, das muss man schon festhalten. Der Punkt scheint mir der zu sein, ob nicht der Moment erreicht ist, wo das Marketing für Elektrofahrzeuge langsam immer gewöhnlicher werden muss. Auf der einen Seite die Chinesen, die absolut mobil machen. In der letzten Woche war die große Automobilmesse in China und da hat man eins gesehen, wenn es ein Land auf der Erde gibt, das Elektromobilität beherrscht, ist das China. Und die gehen in diesen Markt mit einer unüberblickbaren Vielzahl von Marken. Der weltweite Marktführer im Elektromobilitätsgeschäft ist ja nicht mehr Tesla, sondern BYD, also eine chinesische Marke. Wir haben Handyanbieter, die die Fahrzeuge als Entertainment-Produkte positionieren. Die Chinesen haben, anders als die deutschen Automobilhersteller, das ganze Batteriethema und die Software fest im Griff. Und in dieser Welt stellt sich, glaube ich, schon die Frage, ob Tesla etwas intensiver über die Positionierung der Marke nachdenken muss. Ob es denn für die Zukunft wirklich reicht, dass man nur der Erfinder der individuellen Elektromobilität ist. Ich habe da meine Zweifel.
Wenn ich mir das angucke, was dann, wie Hanna das schon gesagt hat, so halbherzig kommuniziert wurde, dann kann man schon sagen, das sind vielleicht die ersten Anläufe gewesen, wo die versucht haben, zaghaft was zu tun. Ich meine, Elon Musk hat sich anscheinend auf X drüber aufgeregt und hat gesagt, na, mit den Anzeigen, da hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können, dann wäre das auch wahrscheinlich nicht passiert, so ungefähr sein Wortlaut. Da war schon nicht die große Freude da mit dem, was da veranstaltet wurde. Also hat das was mit dem Niveau der Aktivitäten zu tun. Ich will es jetzt nicht mangelnde Professionalität nennen, aber wahrscheinlich haben die so viel AB getestet nebenbei, dass sie gesagt haben, wir tasten uns ganz langsam davor, dass wir den richtigen Weg finden. Und da kann man dann schon kritisieren, das dauert ein bisschen lange, die kommen nicht richtig aus dem Quark. Heißt für mich aber nicht unbedingt, dass ich eine Abteilung wieder zumachen muss. Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich, dass dieser Gedanke, dass man aktiv kommuniziert, schon etwas ist, was der Marke bisher abgeht. Thorsten, du hast das so formuliert, dass der ganze Word-of-Mouth-Bereich sehr gut abgedeckt ist. Aber das ist ja auch immer noch, seien wir ehrlich, eine halbwegs ungerichtete Kommunikation. Da kann ja jeder dann irgendwie ein Hinterrad toll finden oder eine Metallbremse oder ein Rückspiegel oder das Tablet. Da findet dann jeder Kunde das, was er gerne hat, und das ist auch ungerichtet. Und Elon Musk in seiner Kommunikation selbst, die als gerichtet zu bezeichnen auf ein Produktverkauf, das kannst du vergessen. Wenn er eins haben wollte, dann war das ein hoher Aktienkurs. Dafür hat er seine Kommunikation, glaube ich, genutzt. Aber nicht zu einer differenzierten und klaren Hilfe zur Positionierung der Marke. Und da gibt's halt, und da gebe ich dir recht, nicht nur unter den Chinesen, auch unter den europäischen Herstellern viele, die verstanden haben, was es heißt, bestimmte Eigenschaften stärker zu feiern als andere. Man bedenke, Audi kommt zurück zum Vorsprung durch Technik. BMW hat immer noch die Freude am Fahren. Das mag man jetzt alles als traditionell und angestaubt sehen im elektrischen Kontext. Ich denke aber, das ist schon etwas, wo auch ein Tesla neue Fertigkeiten und neue, nennen wir es Jobs, übernehmen muss, die sie vorher nicht wollten. Und sich dann dagegen zu stemmen, weil man der Pionier ist, ist, glaube ich, das Dickköpfigste, was es gibt. Und das passt ja dann vielleicht doch zum Gründer des Unternehmens.
Da ließen sich noch mehrere Beispiele nennen. Auch jetzt Mercedes-Benz G-Klasse als Elektrovariante lässt sich da, finde ich, schön einfügen. Ich glaube, das ist überhaupt nicht die Frage, dass Tesla da gute Markenführung, Markenkommunikation gut tun würde. Nur dieses Sprunghafte eben von der Ankündigung im Mai 2023 hin zur Erstgründung erst im Januar 2024 des Teams und dann 4 Monate später wieder der Abbau und die Streichung, zeigt ja diese Sprunghaftigkeit. Und das ist ja wirklich das Letzte, was es braucht, wenn man langfristig eine Marke aufbauen möchte und auch kommunizieren will in überzeugender Weise.
Die haben sich noch nie wirklich als Automobilunternehmen gesehen. Das ist ein Tech-Unternehmen, das nach Tech-Regeln spielt, und so haben die auch kommuniziert. Jetzt möge mir die gesamte Tech-Szene das nachsehen, aber ich finde die hohen Markenwerte für bestimmte Tech-Marken, die da aus dem Silicon Valley kommen und du dir anguckst, was die in der Kommunikation machen, dann kommen die hauptsächlich dadurch zustande, dass die einen massiven Reach an ihre Kunden haben, dass die überall erwähnt werden und dass sie sich selber eigentlich nicht groß drum kümmern. Ich will die Debatte jetzt gar nicht aufmachen, aber mir soll mal einer sagen, was Google ist. Und ich finde, das ist jetzt eine andere Debatte, aber da spielt Tesla eine Riesenrolle. Da kommt Tesla her. Das hat mehr Tech-Appeal, als dass es wirklich Automobilindustrie ist. Und da, glaube ich, haben sie sich noch nicht den Spielregeln der Märkte so angepasst, dass man eben sagen kann, und die Diskussion ist ja nicht neu, sollst du für ein Auto Werbung machen oder nicht? Die kenne ich noch aus den 90er Jahren. Da hat BMW noch nie für ein Auto wirklich richtig Werbung gemacht. Da hat man gesagt, die beste Werbung ist das Auto auf der Straße. Also die Diskussion ist nicht mal neu, aber wenn man darüber redet, wie man ein Auto in traditioneller Weise oder ein Mobilitätsangebot heute kommunizieren sollte, dann ist Tesla weit von dem weg, was momentan viele andere als Standard setzt.
Aber ich komme da gerne mit meinem Lieblings-Tech-Beispiel Airbnb und dem Brand-Marketing immer noch. Anderer Ansatz, mehr Langfristigkeit, und kannst du dem komplett entgegensetzen.
Aber Airbnb versteht sich als Hospitality-Unternehmen.
Ja.
Und nicht unbedingt als Tech.
Kommt aus der Das ist dann die Frage, wie verstehst du dich? Aber die Herkunft ist dieselbe.
Genau, die haben sich aber sehr schnell da in die Richtung gedreht, das muss man ganz ehrlich sagen. Also kannst du bei den Mitarbeitern aussehen, das sind alle Hospitality-Menschen und keine Coder.
Also ich würde auch sagen, Tesla würde mehr Apple gut tun, um mal eine andere Tech-Marke zu nennen, die ohne Frage herausragend gut positioniert ist.
Die machen aber jetzt bewusst kein Auto.
Ne? Das ist ja Gute für Tesla.
Für Apple vielleicht auch.
Ich freue mich auf das zweite Thema. Ich würde gerne mit euch über die Nachrichten der letzten Woche sprechen. Es geht um den türkischen Schnelllieferdienst Getir, der Berichten zufolge seinen Rückzug aus dem europäischen Markt vorbereitet. Dazu gehört neben Großbritannien und den Niederlanden auch Deutschland. Und dort soll dann am 15. Mai Schluss sein mit dem Liefergeschäft. Zuvor hatte sich das Unternehmen bereits aus Frankreich, Spanien, Portugal und Italien zurückgezogen. Zukünftig bleibt dann nur noch übrig, vor allem der Heimatmarkt, die Türkei und teilweise dann noch Märkte in den USA. Als kurze Hintergrundinfo zum Unternehmen: Getir gilt als Pionier der Lebensmittellieferdienste und als Erfinder des 10-Minuten-Versprechens, also dass man Lebensmittel via App bestellen kann und dann innerhalb von 10 Minuten an die Haustür geliefert bekommt. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet, sammelte so viel Kapital ein wie kein anderes Lieferdienstunternehmen, expandierte dann 2021 ins Ausland. Vor allem Deutschland war lange ein wichtiger Markt und wurde stark priorisiert. Das ging dann damit auch einher, dass Ende 2022 Getir den angeschlagenen Berliner Wettbewerber Gorillas geschluckt hat. Und damit verschwindet eben jetzt im Mai nicht nur Getir von den Straßen, sondern auch Gorillas. Die Übernahme des deutschen Wettbewerbers Flink stand ebenfalls kurzzeitig im Raum. Auch im vergangenen Jahr hatten wir das schon im Podcast diskutiert, wurde dann jedoch durch Rewe abgewendet. Nun bleibt also in Deutschland als reiner Schnelllebensmittellieferdienst Flink zurück. Und das zielt auch schon auf meine Frage ab. Was meint ihr? Ist das jetzt ein typischer Fall eines Verdrängungswettbewerbs, dass nur ein Gewinner am Ende übrig bleiben kann mit Flink als Gewinner? Oder ist es vielleicht auch ein Zeichen für ein Geschäftsmodell, was gescheitert ist?
Die Debatte hat sich ja nicht geändert. Die Debatte ist immer noch dieselbe. Und du kannst bei einem so Anführungsstrichen hohen Lohnniveau in einigen Märkten einfach so einen Lieferdienst mit so einem Penny-Business, wo du also jeden Rappen fünfmal umdrehen musst, um überhaupt da auf den grünen Zweig zu kommen. Also die Skalierung, die dahinter sein muss, dass das wirklich wuppt, dass du da auch die Volumen fährst. Zwar ein super Investitionsfeld für viele Investoren und für viele Venture Capitalists. Man bedenke, die gesamte August- und Müllerstraße in Berlin Mitte waren quasi voll mit Startups, die nur irgendwie mit Logistik und E-Commerce zu tun hatten. Das wird halt alles immer leerer, weil die Finanzierung auch schwieriger wird. Also von der Finanzierung angefangen, über die Kostensituation bis hin der Nachfragestruktur derjenigen, die sich leisten können, da in 10 Minuten mal 5 Flaschen Schnaps oder sowas zu bestellen, das wird halt auch nicht mehr momentan.
Markus, du sagst es seinerzeit, als ich das Thema mit dem Oliver Gassmann in unserem Podcast diskutiert hat, hat Oliver ja im Grunde schon formuliert, das ist für ihn so ein typischer Markt, es kann nur einen geben. Das ist aber für mich schon noch die Frage. Meine Einschätzung ist, für so einen extrem Schnelllieferdienst gibt es rein theoretisch schon einen Markt. Es gibt genug Kunden, die ein Interesse daran haben, dass ihnen Lebensmittel in kürzester Zeit geliefert werden, insbesondere im urbanen Bereich. Was aber sehr zu fragen ist, wie hoch ist tatsächlich deren Preisbereitschaft? Und das scheint mir hier das Problem zu sein. Jetzt kann man hingehen und sagen, es kann nur einen geben. Der kann ja jetzt preispolitisch vielleicht etwas entspannter agieren, aber ich denke trotzdem löst das Problem nicht. Ist die Preisbereitschaft da?
Ich würde sagen, die Preisbereitschaft ist schon in einigen Situationen da. Also auch gerade wenn wir jetzt an die Covid-Zeit zurückdenken, da war ja die Preisbereitschaft absolut da, weil es eben extrem viele Use Cases gab. Ich will mir irgendwas gönnen, ich kann eh nicht rausgehen, ich sitze zu Hause, freue mich, wenn jedenfalls da die Lieferung kommt. Und immer wieder, wenn ich in Hamburg bin bei meinen Eltern, wo das Haus nur zu erreichen ist durch die Treppen und es viel regnet, habe ich auch so ein Bedürfnis, mir dann was zu bestellen. Das sind dann aber diese Lagen, wo nicht hingeliefert wird, weil das dann Stadtrand ist. Und wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit in Wien, wo ich in der Stadt gelebt habe, da brauche ich das nicht. Da bin ich nicht bereit, diesen Aufpreis zu zahlen, weil ich eben dann doch irgendwie um die Ecke zum Würstelstand gehe oder zum Supermarkt. Nutzungsszenarien gibt's schon, aber eben nicht für diese Schnelllieferdienste, die auf diese 10 Minuten setzen. Und dann muss es eben die Stadtlage sein. die dann die hohen Kosten haben, eben durch die Lager auch in den Innenstädten. Ich denke schon, dass langfristig Liefermodelle denkbar sind, wie auch andere Anbieter jetzt im Markt sind, wenn wir jetzt an Picknick zum Beispiel denken, die dann aber eben darauf setzen, dass eine Lieferung nicht 10 Minuten dauert, sondern 24 Stunden und man es dann eben einplant und es eher darum geht, dass ich meinen Alltag erleichtern will und dafür nicht so viel zahlen muss und das Ganze besser kostenseitig zu stemmen ist.
Der relevante Markt oder das, was man als Alternativen betrachtet, sind halt auch in der Innenstadt, du hast es eben gesagt, Stichwort Späti, also gehst aus der Tür.
Würstelstand.
Ja, oder Würstel.
Der Würstelstand.
Ja, das ist dann die austriazistische Variante des Ganzen. Die Idee, dass ich mich frage, wie kommt das jetzt zu mir, ob das jetzt 2 Minuten aus dem Haus gehen sind oder jemand kommt zu mir, die stellt sich unter den ökonomischen Bedingungen heute halt anders. Und ich glaube eben nicht, dass es ein Markt für Schnelllieferdienste ist, sondern es ist eine Frage der Nahverpflegung. Das ist der Markt, in dem du dich bewegst. Und mit dem Markt der Nahverpflegung hast du halt eine ganz andere Alternativenanzahl, die für dich viel attraktiver ist. Und ich glaube, so muss man auch denken. Und ich gebe dir recht, Thorsten, da wird es einen vielleicht geben, der das dann hinkriegt und der die Alternative genauso ist. Genau wie es den Uber oder den Eats oder wer es auch immer ist, der dir den Burger nach Hause bringt, da wird es den einen geben, der dich eben gut bestückt, wenn du schnell was brauchst.
Wenn man aus Kundensicht drauf schaut, gibt es 2 Entscheidungssituationen. Die eine ist, ich bestelle mir mehr oder weniger unbehandelte Lebensmittel, Kaffee, ein paar Chips, Getränke und solche Dinge. Und die Frage ist, brauche ich die tatsächlich immer innerhalb von 10 Minuten? Oder reicht mir das aus, dass die nach einer Stunde, nach 2 Stunden, nach einem halben Tag oder am nächsten Tag kommen? Das andere, was mich als Kunde natürlich antreibt, Hanna, das ist deine Würstelbude, Uber Eats und Co., wo ich schlichtweg einfach Hunger habe. Und da haben wir ja einige Anbieter, die dieses Feld abdecken. Und das ist natürlich schon eine ziemliche Herausforderung. Wo positioniere ich mich hin?
Du kannst ja auch noch was sehen, wenn du dir überlegst, dass Amazon in New York eine Garantie hat, um 45 Minuten in der Innenstadt zu liefern. Dann kommt der Wettbewerb noch aus einer ganz anderen Macht heraus. Ja.
Aber das sind eben auch andere Städte mit einer höheren Dichte und ganz anderem Volumen. Deswegen funktioniert es ja auch in asiatischen Städten besser als eben in Berlin und Hamburg.
Ja, aber deswegen, das ist, glaube ich, dann ein Umstand des Marktes, in dem du dich bewegst. Und wenn du es dir in Singapur anguckst, na, die fahren mit ihrem Elektroding da los und dann sind die auch sofort da.
Ich glaube sowieso, Deutschland ist das schwerste Gelände überhaupt, weil deutsche Konsumentinnen und Konsumenten, egal welcher Einkommensklasse, sind einfach erzogen worden von Aldi und Lidl und die sind halt alle preissensitiv. Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu dürfen. Es geht um Jägermeister, den Kräuterlikörhersteller aus dem niedersächsischen Wolfenbüttel, schon seit Jahrzehnten im Markt aktiv. Seit einiger Zeit steht im Mittelpunkt des Jägermeister-Marketings etwas, was man bei Jägermeister die sogenannten eiskalten Shot-Momente nimmt. Und Jägermeister versteht sich dementsprechend auch als Event- und Live-Kommunikationsmarke und konzentriert sich auf die wichtigsten Touchpoints im Nachtleben. In 2023 konnte man einen Umsatz von 960 Millionen Euro erzielen. Das war ein Wachstum von über 8% im Vergleich zum Vorjahr und das zweitbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Trotzdem macht sich Jägermeister natürlich Gedanken über die zukünftige Ausrichtung des Marketing. In Deutschland ist seit dem 01.01.2024 Larissa Hohmann die neue Marketingchefin. Und Larissa Hohmann hat ein sehr interessantes Interview in Horizont gegeben, wo sie umrissen hat, wie sie in Zukunft Schwerpunkte im Marketing von Jägermeister setzen will. Larissa Hohmann sagt, in diesem Interview im Horizont mit Blick, worum es zukünftig im Marketing bei Jägermeister gehen soll. Ich zitiere wörtlich, da genügt es heute nicht mehr, nur in die Zielgruppen jung und alt aufzuteilen. Es geht um den psychografischen Ansatz. Welche Communities sind für uns interessant und was sind deren Interessen? Und gerade die sind heute ja oft sehr altersunabhängig. Im Zentrum des Jägermeister-Marketings sollen also Communities stehen. Meine Frage an euch, wie ordnet ihr diesen Ansatz von Jägermeister ein?
Ich sehe 2 Aspekte. Den einen Ansatz, den sie ja eben beschrieben hat, ist statt demografische Segmentierung und Segmentierung nach Generationen, nach Communities zu segmentieren und das dann eben altersunabhängig. Und das andere ist, was gut in diesem Interview beschrieben wird, nach Bedürfnissen zu unterscheiden. Und da zählt dann ja schon in gewisser Weise das Alter rein, dass man eben sagt, wie erreicht man heute die 30-Plus-Jährigen, die früher exzessiver gefeiert haben, jetzt aber Richtung Familie gehen und nimmt diese trotzdem noch mit. Also da spielt das Alter sicherlich schon noch in gewisser Weise rein. Und da sehe ich eben diese zwei Aspekte. Das eine hat da eben doch was mit dem Alter zu tun, das Segmentieren nach Lebenszyklen, und das andere dann im Sinne der Communities. Und ich finde beides absolut sinnvoll und nachvollziehbar, zu sagen, man überlegt sich, wie man die Konsumenten und Fans von damals mitnimmt und neue Situationen kreiert durch Premium-Produkte. Ich denke, es ist gar nicht so einfach, wenn man die Flasche, die klassische Jägermeisterflasche als Ausgangslage hat, da so eine Premiumisierung hinzubekommen. Sie haben es ja aber schon in gewisser Weise durch das Manifestprodukt und kampagnenbezogene Produkte geschafft. Beispielsweise gibt es ja auch die Flasche, die seit 1997 eingelagert wurde und jetzt dann in limitierter Auflage verkauft wurde. Also da sehe ich schon coole Ansätze, die überzeugen. Und dann eben auf der anderen Seite aber auch die Segmentierung nach Communities und die Nähe zu Communities aufzubauen durch Themen wie Festivals, Musik, sich rauszubewegen aus dem Sportsponsoring, wo sie ja in den 70er Jahren waren, wo sie Fußballteams gesponsert haben, oder man jetzt eben sagen, das passte dann doch nicht ganz so gut und mehr in die Nischen reinzugehen. Beides absolut nachvollziehbar und cool umgesetzt.
Da hätte ich angefangen, wo du gerade geendet bist, nämlich mit der Vorreiterrolle, die Jägermeister hat. Und da kann man über die Anzeigen, Anzeige 3547 mit Jägermeistertrinker XY und seinem schlauen Spruch, bis hin zur ersten Trikotwerbung einer deutschen Bundesligamannschaft mit FC Braunschweig war es, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne.
Eintracht
Braunschweig, ja, oh, siehst du, habe ich mich wieder geoutet. Glaube ich, dass dieses Unternehmen, auch wenn du jetzt über die Jägerets redest oder über die Jägerbomb, dann sind die eigentlich immer mit vorne dabei gewesen, wenn es darum ging, sich wirklich innovativ nach vorne zu bewegen. Aber ich würde dir in einem widersprechen, du brauchst, glaube ich, nicht dieses Generationendenken, um Jägermeister richtig zu vermarkten, sondern ich denke, dass, wie sie das auch in dem Interview sehr schön formuliert hat, es geht wirklich darum, dass du dich fragst, wie machen Menschen Fete? Und dann hast du halt, wenn wir jetzt den klassischen Raver nennen, mit dem dann der Jägermeister mit Orangensaft getrunken wurde, um die 2000er, der ist zwar heute älter, aber wenn der auf die Fete geht, dann ist das halt ein Rave und da wird er auch Jüngere treffen. Und dann basteln sie sich für dieses Thema dieser Community, oder ich würde es fast Szene nennen, das ist zwar ein bisschen abgegriffen, dieser Begriff, aber die Szene, in denen sie sich dann bewegen, da ist schon einiges dabei, was ich faszinierend finde, dass man das wirklich wieder auch so konzeptionell so sauber angeht und sich eben davon trennt, sich gehen zu lassen mit den allgemeinen Vorurteilen, die einem da entgegenschlagen.
Wenn man eine aktuellere Kampagne von denen sieht, ist ja dieser Mashup zwischen dem Rapstar Banza und der Techno-Ikone Westbam, wo es darum geht, im Grunde zwei Musikstile miteinander zu verheiraten, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben.
Aber beide für Party stehen, ne? Also der eine für die Hände hoch und der andere für wildes Lichtgezitter und rauf und runter, gib ihn mir. Und ich glaube, dass Jägermeister es gut tut, wenn sie mit einem sehr sauberen Segmentierungszugang, der eben spezifisch fürs Unternehmen ist und nicht irgendwie Segmentierung, wie es alle machen, sich drum kümmert und daraus dann auch wieder die Konsequenzen ableitet und sagt, wenn wir näher dran sein wollen, dann sind es halt Live-Events, die eine Rolle spielen, dann sind es Lebensabschnitte, die eine Rolle spielen, aber nicht unbedingt diese klassische Generationendenke. Und mir geht's Herz auf, wenn sich einer wirklich so viel Gedanken macht und dann auch nicht Generation Z ruft.
Ich finde es absolut eindrücklich, wie man einen Moment, eine ganz einzigartige Verwendungssituation mit seiner Marke besetzen kann. Und wenn man sich das Marketing-Wording von Jägermeister ansieht, wir sind die Meister der besten Nacht. Dort geht es um den Moment, wenn die Party, ob jetzt im Club oder eben zu Hause, gerade so richtig losgeht oder den Höhepunkt erreicht hat, dann sind wir da. Und dann geht es im Grunde um diese fast symbolische Handlung, dass man den Meistershot, den eiskalten Meistershot in einer Gruppe, Bonding, zusammen trinkt. Das finde ich eindrücklich, wie man tatsächlich um so einen Moment herum eine Marke platzieren kann.
Vielleicht noch als kurze Ergänzung zu dem, was du sagst. Das ist Bonding, at its best, aber auf der anderen Seite ist auch die Frage, wo ist der Touchpoint? Wie kommt das Zeug genau auf diese Fete? Ja, wenn du zu Hause im Partykeller sitzt oder mit deinen Kumpels beim Grillen stehst, musst du eine andere Idee haben, wie du an deinen Jägermeister rankommst, als wenn du hingehst und den auf dem Rave oder bei irgendeinem Konzert hinten am Tresen kriegst, beziehungsweise du deinen eigenen Jägergürtel irgendwie umschnallst und den dabei hast und damit the most fancy guy on the party wirst. Also das halte ich noch für eine große Herausforderung, dieses Durchdeklinieren dann, was sind die richtigen Touchpoints, um das richtige Bonding zu unterstützen. Wie schaffst du es dann auch, diesen Moment richtig zu zelebrieren? Man denke an den Partykeller und die Metaxa-Flasche, die unten einen kleinen Auslassstupfen hat. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, da auch zu spielen. Aber das macht die Marke dann auch, glaube ich, wieder so attraktiv, indem die sich halt wahrscheinlich trauen werden, da doch einiges zu gehen, um der Meister des Moments zu werden.
Ich glaube aber dennoch, dass diese Weiterentwicklung total wichtig ist in den Produkten, weil eben dann doch die meisten Menschen sich irgendwann auf andere Produkte besinnen und nicht mehr vielleicht sich einen Shot nach dem anderen am Abend reinkippen. Und ich glaube, das ist eben schon die absolut nachvollziehbare Strategie hier, zu sagen, wir brauchen ein anderes Produkt, das eben auch die Älteren, jetzt sind wir wieder beim Alter, aber doch die Älteren anspricht. Und ich glaube, dieser Kern des Shot Trinkens, das ist ja die Entwicklung, wo sie ja ein Stück weit, also klar, es ist absoluter Kern der Marke, aber sie wollen ja eben auch ein Stück weit davon wegkommen und sagen, wir stehen für die beste Nacht. Das kann aber auf unterschiedlichsten Ebenen eben sein und muss nicht immer an diese Trinksituation des Shots gebunden sein.
Die segeln extrem hart am Wind mit ihrer Marke und auch mit dieser Idee des Jägermeister-Shots. Der Weg zur reinen Saufmarke, Klammer auf, was in der Realität sicherlich durchaus passieren kann, Klammer zu, der ist ein ganz, ganz kurzer. Ich sehe auch in diesem Kontext die aktuelle Kampagne, die ja klar auf Qualität fokussiert. Unter dem Titel Gereift für die besten Nächte wird ja deutlich gemacht, dass das ein qualitativ hochwertiges Produkt ist. Das Ergebnis höchster Handwerkskunst, in dem halt diese berühmten 56 Kräuter, Blumen und Gewürze verarbeitet werden.
Spannend ist ja eigentlich, dass das den jüngeren Gruppen nach dem Geschmack her überhaupt nicht zusagt, aber trotzdem weiterhin wahnsinnig stark vertreten ist, eben durch Festivals und Co. Wobei, was mich immer trotzdem noch, wie ich war neulich in Berlin und habe mit Leuten gesprochen, da ging es um irgendwie ein Konzert, was auch von Jägermeister gesponsert wurde, wo da mehr so diese Grundhaltung schon war, boah, dann ist es doch nicht cool, wenn es von Jägermeister gesponsert ist. Es ist ein schmaler Grat zwischen diesem Credibility und es wirkt plump zu wirklich authentisch und man nimmt die Marke eben auch als relevanten Teil wahr.
Auch das extremste Mitglied einer extremen Subkultur vergisst im Party-Modus seine Abwehrhaltung gegenüber Jägermeister.
Aber das ist eine Frage auch des Targeting, ne? Also ob du den richtigen Event hast und den richtig auch. Und ich glaube, da muss man sich auch rantasten und da muss man ausprobieren.
Weil und das ist eben das Cultural Marketing, wo genau. Und diese ganzen Agenturen, die jetzt eben dazu auf hochschießen, ne?
Ja, deswegen meine ich, Szene-Marketing könnte ein ganz guter Begriff für das Ganze sein, eben weil es nicht nur Communities sind, sondern
bestimmte. Cultural Marketing ist es doch.
Dann gut, dann nehmen wir es jetzt Cultural Marketing.
Ist auch so heißt das.
Ja, ist ja gut. Ja, schön.
Es ist aber ja grundsätzlich für jede größere Marke schwierig, in den extremen Subkulturen akzeptiert zu werden, in denen du zum Beispiel verkehrst, Hanna. Sondern letztendlich geht es ja Jägermeister darum, vermute ich mal, in den nächsten Jahren die 1-Milliarden-Grenze Umsatz zu überschreiten. Und dann müssen da schon einige Millionen Shots pro Jahr getrunken werden. Also im Kern ist man eine Mainstream-Marke, die aber den Anschein erweckt im Mainstream-Publikum, wir sind recht cool. Und es geht darum, diesen Moment im Mainstream einzufangen.
Aber da gibt es schon noch dann andere Argumente, die wahrscheinlich nicht der Subkultur im Treppensteigviertel von Hamburg entspricht.
Die ganz, ganz wilde Subkultur im Treppensteigviertel.
Genau.
Ja, da soll man ja noch Personal haben. Genau. Die Shots reichen.
Ja, genau. Die bringen einem dann die Karaffe.
So ist es.
Das war's für heute. Die Elektromobile von Tesla verkauften sich auch schon einmal einfacher. Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem Elon Musk auf das von ihm so ungeliebte klassische Marketinginstrumentarium zurückgreifen sollte? Der türkische Lebensmittel-Schnelllieferdienst und Erfinder des 10-Minuten-Versprechens Getir stellt Mitte Mai in zahlreichen europäischen Ländern, unter anderem auch in Deutschland, den Betrieb ein. Wird Flink der Gewinner des Verdrängungswettbewerbs sein oder ist dieses Geschäftsmodell einfach in gewissen Ländern nicht tragfähig? Jägermeister, der niedersächsische Kräuterlikörhersteller, will zukünftig auf Community und Culture Marketing fokussieren, um noch besser die wichtigsten Touchpoints zu identifizieren, an denen eiskalte Shot-Momente zelebriert werden können. Wie ist dieser Ansatz einzuordnen? Welche Herausforderungen existieren? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!